Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Seit der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz werden jetzt immer wieder drei Dinge diskutiert. Wie regional präzise lassen sich solche Wetterereignisse vorhersagen? Wie hätte effizienter gewarnt werden können? Und was muss jetzt passieren, damit in Zukunft eben präzisere Wetter- oder Unwetterprognosen möglich sind? Ein Teil der Antwort werden die Modellierer liefern können und auch müssen. Die Experten eben, die aus den verschiedenen Klima- und Wetter- und geografischen und sozioökonomischen Daten die entsprechenden Prognosen erstellen. Einer dieser Fachleute ist Daniel Bachmann, Professor unter anderem für hydrodynamische Modellierung an der Hochschule Magdeburg-Stendal, hier im Gespräch mit den Zeitfragen. Ich möchte mit Ihnen gerne über Modellierungen und Modelle sprechen, die ja eine wichtige Rolle spielen, weil wir reden jetzt die ganze Zeit immer von Prognosen und hätte man präziser wissen können, was wo genau passiert. Vielleicht können Sie für den Laien so ein bisschen vorsortieren. Also es gibt ja die Modelle der Klimaentwicklung, der Klimaveränderung, dann gibt es die Wettervorhersagen und die Wetterprognosen und dann gibt es eben sowas wie Hochwasserwarnsysteme oder Hochwasservorhersagen. Wie hängen diese Sachen miteinander zusammen?
Gut, also ich bin auch kein Klimaforscher, aber im Endeffekt, die Klimamodelle sind ja Langfristmodelle. Also da rechnen wir bis 2100 und noch weiter. Dann haben wir die Wettervorhersagen, das sind dann die Wettermodelle, die Meteorologen haben. Die geben dann relativ kurzfristige Prognosen über Größen wie Temperaturen, Wind, Niederschlag, also die man so auch von der Wettervorhersage im Prinzip kennt. Aber was man machen kann und was man auch teilweise macht, man kann natürlich diesen Niederschlag noch in den Modellen, und das sind dann andere Modelle, das sind Modelle, die wir dann eher betreiben, in hydrologischen Modellen und dann anschließend auch in hydrodynamischen Modellen, kann man diese Niederschlagsgrößen eigentlich in Abflüsse und dann auch in Wasserstände und Fließgeschwindigkeit übersetzen.
Diese Modelle gibt es zum Teil, aber eher für größere Flüsse?
Für größere Flüsse zum Beispiel gibt es genau diese Vorhersagekette von der Meteorologie über die Hydrologie und die Hydrodynamik. Und dann kann ich natürlich eine Prognose auch für die Wasserstände erstellen. Wie das jetzt an den kleinen Flüssen war, da bin ich mir unsicher, ob für jeden kleinen Fluss entsprechend diese komplette Modellkette steht. Und das ist sicherlich, wird das ein Forschungsbereich sein, wo man sagen muss, man muss dann vielleicht auch für diese kleineren Flüsse solche Modelle aufbauen.
Und inwiefern müssen sich diese Modelle dann unterscheiden von denen für die großen Flüsse?
So ein großes Flusshochwasser hat natürlich eine ganz andere Trägheit wie diese Ereignisse, die wir hier gesehen haben. Also da sind wir im Stundenbereich jetzt gewesen, in diesem Fall 3, 4, 5 Stunden, wenn überhaupt. Und unsere großen Flusshochwässer, da sind wir ja im Bereich bis der, also ich sag mal vom Regentropfen, der fällt, bis er wirklich dann im Fluss ist, an der Elbe oder am Rhein, da reden wir ja von Tage oder Wochen sogar. Und das sind natürlich ganz andere Zeitdimensionen. Und das macht natürlich die Vorhersage, das muss man auch sagen, etwas schwieriger für diese Gebiete.
Für die kleineren jetzt.
Für die kleineren Gebiete, genau.
Genau. Ja. Für Sie jetzt als Modellierer müssen Sie dann auch, also bedeutet die sozusagen die Anpassung auch von Modellen auch, dass Sie andere Arten von Daten sammeln müssen, zum Beispiel?
Ja, also ich sag mal, im Prinzip müssen wir unsere Modelle gar nicht so viel anpassen, weil in unseren Modellen ist die Topografie, also die Höhenverteilung beispielsweise drin, wo der Fluss verläuft, die Landnutzung geht mit ein, also habe ich da Wald, bebautes Gebiet etc. Wir kriegen ja unsere Randbedingungen im Prinzip von den Klimamodellen dann am Ende oder von den Wettervorhersagen, je nachdem, ob ich in der kurzfristigen Prognose bin oder in der strategischen Planung. Also im Endeffekt, was wir machen müssen, wir müssen unsere Randbedingungen anpassen. Und die kriegen wir dann auch von der Meteorologie.
Neben den Klima- und Wetterdaten jetzt, welche Daten sind noch relevant für Ihre Vorhersagen, gerade wenn die kleinräumiger werden sollen?
gerade wenn wir über längere Zeiträume rechnen, also wenn wir jetzt in die strategische Planung gehen, in die Langzeitplanung gehen, dann können ja natürlich andere Effekte noch eintreten, neben dem Klimawandel, das muss man ja auch mal sagen, dass zum Beispiel eine morphologische Veränderung stattfindet, dass der Fluss sich ja, die sind ja dynamische Systeme, dass es Senkungen gibt, dass Teilabschnitte beispielsweise an der Küste, dass die nach unten gehen mit der Zeit um wenige Zentimeter, Millimeter. Oder auch, und das darf man auch nicht vergessen, dass sich ja auch in Zukunft die Bebauung eventuell ändert. In manchen Gebieten geht sie vielleicht zurück, in anderen Gebieten nimmt sie zu. Also das sind Daten, die wir prognostizieren müssen und dann in unsere Modelle reinpacken müssen. Aber die Randbedingungen, die kommen natürlich genau aus diesen Klimamodellen.
Und würden Sie sagen, da besteht jetzt irgendwie die Notwendigkeit, da nochmal nachzujustieren oder sich da nochmal neu, jetzt sozusagen neue Ziele zu setzen?
Also die Ziele wurden auch schon vorher formuliert. Also wir sind jetzt gerade dabei, auch so einen Fünf-Punkte-Plan aus Sicht der Forschung herauszugeben. Und das ist auch sind auch viele dabei. Also da sind wieder Geografen, Soziologen, Ingenieure, Hydrologen etc. dabei. Also die Idee ist so ein bisschen, ich habe ja vorhin über die Vorhersage, diese Modellkette für die Vorhersage gesprochen. Also man hat die Wettervorhersage im Prinzip, das geht auf ein hydrologisches Modell und das hydrologische Modell übersetzt das in Abflüsse und die Abflüsse gehen in ein hydrodynamisches Modell und das übersetzt das in Wasserstände und zwar in der Kurzzeitprognose. Was man jetzt noch natürlich weitermachen kann, was eventuell auch bei der Entscheidung dann in den Krisenstäben helfen kann, weil ich sag mal, im Moment muss ja immer noch der Experte aufgrund von Erfahrung sagen, wenn der Wasserstand an der Stelle XY so hoch wird, dann kriegen wir hier Überflutungen. Und da ist es die Idee, Systeme zu schaffen, um den Experten im Krisenstab dann zu unterstützen, nämlich dass er weiß, okay, wenn da und da der Wasserstand so ist, dann wird in der Straße XY um 15 Uhr das Wasser stehen. Oder noch einen Schritt weiter, dass man sagt, und in der Straße steht ein Krankenhaus, vielleicht solltet ihr das vor 15 Uhr evakuiert haben. Und das halt mit Modellen abbilden, diese ganze Kette, also von der Wettervorhersage im Prinzip bis zu den Konsequenzen, die dann so ein Ereignis haben kann. Das ist im Bereich der Forschung. Das muss man sagen, das muss man testen. Aber das wäre natürlich eine Möglichkeit, dem Entscheider noch mehr Informationen an die Hand zu geben. Es gibt einige Artikel dazu, die dazu veröffentlicht wurden. War natürlich nicht so im Gespräch.
Das ist jetzt dann das letzte Stichwort, war noch nicht so im Gespräch. Also diese Prognosen und vielleicht sogar auch diese konsequenzenfokussierte Vorhersage, das ist alles die eine Seite. Es muss auch bei den Menschen ankommen. Was würden Sie da sagen? Wo ist da noch Bedarf zum Nachbessern oder wo sind da noch Probleme bzw. Lösungsansätze in Bezug darauf, dass eben eine bestimmte Vorhersage oder Prognose dann auch zu einem bestimmten Verhalten führt?
Was wir da brauchen, ist auch ein Mix an unterschiedlichen Maßnahmen und vielleicht die Digitalisierung hat uns da vielleicht auch ein bisschen die Augen verwischt, dass man analog braucht man nicht, wir machen alles digital, ist vielleicht nicht mehr ganz richtig. Jetzt nach dem Ereignis muss man auch sagen, dass man sagt, okay, man braucht die analogen Methoden und da würde ich sagen, sie reden, aber auch wirklich noch der Feuerwehrwagen beziehungsweise der Polizeiwagen, der durchs Ort fährt und vielleicht die Leute auch persönlich weckt und rausholt. Also ich glaube, da muss man wirklich auch vielleicht wieder auf die alten Methoden zurückgehen, aber insgesamt sollte es ein Mix sein. Und was man noch einen Schritt weiter machen kann, man könnte das sogar aktiv machen, dass man wirklich entsprechende Übungen macht. Also Übungen, was mache ich im Ernstfall? Muss man aber auch sagen, vor 4 Wochen wahrscheinlich, wenn Sie in irgendeines dieser Orte gegangen wären, hätten gesagt, wir machen eine Hochwasserschutzübung, ist die Frage, ob das wirklich angenommen worden wäre. Also auch hier wieder, man hat jetzt natürlich leider das Bewusstsein und dann sagt man natürlich, mache ich solche Übungen mit, gehen wieder 5, 6, 7 Jahre ins Land, dann ist wieder die Frage, ist diese Aufmerksamkeit noch da?
Jetzt ist sie da. Dankeschön für das Gespräch.